Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Marcel grinst schon, hat schon Freude an den Themen, die wir heute beackern und natürlich auch an unserem Gast und dem Unternehmen dahinter. Ich würde fast sagen, wir hätten uns hier heute ein Bierchen hinstellen müssen. Aber ist doch zu früh dafür, ne? Ist vor 11. Ja. Deswegen machen ab 11 wäre okay, vor 11 ist nicht okay. Marcel, schön, dass du da bist, hier wie immer in unserer Podcast-Runde.
Ja, danke schön. Auch wenn heute Morgen, ich meine, wenn ihr die Podcast-Folge hört, haben wir wahrscheinlich nichts mehr mit Schnee am Hut, aber hier ist heute Morgen in Osnabrück Ausnahmezustand bei drei Zentimeter Neuschnee, Schule fällt aus. Ist das Ganze nicht gewohnt, aber umso schöner ist es doch, hier heute wieder im Büro sitzen zu dürfen. Und wenn mich nichts täuscht, ich hoffe, ich sehe das korrekt voraus, weil, wie gesagt, wir sind hier in der Vergangenheit, in der doch etwas weiteren Vergangenheit zum Veröffentlichungstermin, wird das die Folge 123 sein.
Und ja, damit zu unserem heutigen Gast. Christian, sehr, sehr schön, dass du digital in unsere Runde gekommen bist.
Ja, danke Julius und Marcel für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein und bin schon ganz gespannt, was am Ende für ein Ergebnis rauskommt. Ja.
Jo, das werden die nächsten 45 Minuten zeigen. Für alle, die dich noch nicht kennen, hau mal raus, wer du bist, was du machst. Und wir haben ja die besonders fiese Frage auch dieses Jahr, was zeichnet dich aus? Da darfst du ein bisschen dich selber loben.
Ja, das mache ich doch da hinten raus sehr, sehr gerne. Ja, Christian Klatt, jetzt bald 49 Jahre alt, bin CIO der Krombacher Gruppe, nun auch schon im fünften Jahr. Habe irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert und einen Master of Computer Science hinterhergeschoben und bin seit jetzt gut 20 Jahren im IT-Umfeld unterwegs. Immer am Anfang stärkeren Fokus so auf Prozess, Projektgeschäft und stark SAP. Und jetzt zuletzt mehr und mehr natürlich in anderen Themen unterwegs als CIO. Ja, sehe mich so als Übersetzer zwischen Business, Technologie, Regulierung und Security. Ganz lustig, früher habe ich immer gesagt, Technik und Security, das machen die anderen. Ne? Also so als SAP und Projektmensch habe ich immer gesagt, da habe ich nichts mit zu tun. Deshalb lache ich da heutzutage immer drüber und habe da auch totales Verständnis dafür, wenn Projektmenschen eher in den Projekten unterwegs sind. Aber ja, gut, anderes Thema. Ja, mein Anspruch ist es so, auch Organisationen inklusive IT so aufzustellen, dass man aus IT heraus messbar zur Wertschöpfung beiträgt. Weil IT ist ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen Business enablen. Das ist so das eine. Und ja, was zeichnet mich so ein bisschen aus? Oder was mache ich so nebenberuflich? Da engagiere ich mich auch gerne ehrenamtlich, unter anderem bei so Initiativen wie die Vortour der Hoffnung, wo es um Hilfsbedürftige und krebskranke Kinder geht. Oder auch im CIO Charity Run, also quasi mein Hobby, dem Radfahren, quasi das so zu nutzen, um aktiv Spendenprojekte zu unterstützen. Und ja, höchstwahrscheinlich, muss ich mal gucken, ob ich das organisiert bekomme in diesem Jahr, auch ein Social Ride hier bei uns in der Ecke, weil pro Kilometer, pro Person gibt es halt Spendengeld. Da habe ich mir einiges vorgenommen. Das ist so aus der Perspektive und um das vielleicht noch so ein bisschen abzurunden, mehr und mehr im Cyber-Awareness-Umfeld unterwegs. Wie gesagt, ich komme ja nicht aus der IT-Technik. Ne? Mhm. Deshalb ist so das technische IT-Security ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber Cyber-Awareness im Unternehmen und im privaten Umfeld, da mache ich ja auch einiges mit dem Immanuel Bär zusammen, ne? Den kennt ihr ja auch gut.
Genau.
Also quasi so das Thema digitale Sicherheit, die uns ja alle angeht, sowohl in der Familie, im Freundeskreis, bei den Eltern oder aber auch in den Schulen. Wie kriegt man da Digitalisierung gepaart mit Security dann gleich von Anfang an mit hin? Also das ist, das sind so grob ein paar Schwerpunkte,
ja. Ja, sehr cool. Also jeder, der dir auf LinkedIn zum Beispiel folgt, der sieht das auch, dass du dich für sehr, sehr viele gute Dinge einsetzt. Ich bin manchmal auch begeistert, was für sportliche Leistungen dann vor allen Dingen in diesen Momenten des Charity Runs und Co. da wirklich auch viele vollbringen. Also da lohnt sich, glaube ich, mitzumachen und einfach mal ein Auge drauf zu werfen. vielleicht um sich hier und da auch mal zu messen, aber natürlich auch, um was beizutragen.
Das, ja, absolut. Das, ich, ja, wenn da manche so Beiträge posten, dass sie über 400 Kilometer mit dem Rad am Stück gefahren sind, dann denke ich mir schon so, ja, wow. Ja, genau, ich versuche dann eher die größere Menge zusammenzubekommen. Dann kriegen wir auch einiges zusammen. Ja. Genau, vielleicht nochmal ein Satz zur Vortour der Hoffnung. Die findet dieses Jahr auch rund um Koblenz statt. Da ist im letzten und im vorletzten Jahr sind da jeweils über 700.000 Euro zusammengekommen, ne, an Spendengeldern. Ja, und das macht dann schon was mit einem auch, wenn man sieht, dass man zum Beispiel im Kinderhospiz auch anhält mit der Tour und dann auch da Spendengelder quasi übergeben werden und die Kinder Schreiben übergeben. Also ja, also kriege schon wieder Gänsehaut. Ne? Also jeder, der da gerne einen Beitrag zu leisten kann, darf sich auch gerne bei mir melden. Da nehmen wir jeden gerne mit auf, auch Spendengelder natürlich.
Sehr cool. Falls es irgendwo Links gibt, packen wir die einfach mal mit in die Folgennotizen, dann kriegen wir vielleicht den einen oder anderen noch motiviert im Nachgang.
Dann gehen wir auf 1 Million.
Ja, finde ich sehr gut. Ja, das ist das Ziel.
Ja, das ist das Ziel. Ja. Letzte Woche war da so eine Veranstaltung, da wurde auch gesagt, Mensch, so 1 Million wäre schon eine gute Zahl.
Ja, sehr gut. Ja, kommen wir nochmal zu neben dir und deiner Person und für das, was du dich einsetzt, vielleicht zu dem Unternehmen Krombacher. Gerade schon gesagt, jeder kennt wahrscheinlich irgendwo das Bierchen und hat es zu schätzen gelernt über die Jahre. Aber das ist wahrlich nicht alles, was ihr im Portfolio habt, so würde ich das mal vermuten. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Krombacher Welt, was das eigentlich alles bedeutet und was vielleicht auch so hinter der Oberfläche manchmal schlummert.
Ja, da bin ich mal ganz forsch. Ich würde sagen, jeder in Deutschland kennt Krombacher. Ne? Das ist ja auch immer total schön, wenn man irgendwo ist und jetzt einen Vortrag hält. Da muss man immer wenig zum Unternehmen sagen, ne? Weil ist einfach bekannt. Das macht dann auch immer Spaß. Ne? Also viele kennen natürlich Krombacher als die Biermarke. Tatsächlich sind wir heute deutlich breiter aufgestellt. Orangina, Dr. Pepper, Schwepps als Beispiel und natürlich auch unsere Fassbrausen, Mineralbrunnen, sehr, sehr breites Sortiment, was ja insgesamt schon auch bedeutet, dass wir 40% unseres Absatzes im alkoholfreien Segment haben. Da hat die Inhaberfamilie vor vielen, vielen Jahren, vor ungefähr 20 Jahren, die Weichen gestellt, dass man wegkommt von der klassischen Brauerei hin zu einem Getränkeunternehmen. Und davon profitieren wir natürlich heute, ne? Weil der klassische Biertrinker, ja, stirbt ja quasi aus, ja, das wird immer weniger konsumiert. Und von daher ist es auch wichtig, da die Weichen oder dass wir die Weichen frühzeitig gestellt haben. Genau, also im klassischen Biermarkt gibt es dann so eine, ja, für uns war es jetzt im letzten Jahr eher so eine Seitwärtsbewegung vom Absatz her. Und im Markt habt ihr sicherlich auch gelesen, die ein oder andere Brauerei, die auch in eine Schieflage gekommen ist. Da wird viel bezüglich Konsolidierung in den nächsten Jahren stattfinden, was sich für uns dann wieder als Chance ergibt. Wir sind ja stark im Markt und positioniert und schauen dann auf die Chancen, die sich dann ergeben. Natürlich breitfächrig aufgestellt, um einfach zu gucken, was da passiert. Das so ein bisschen bezogen auf das aufs Unternehmen und auf das Potenzial, was wir da sehen, ne, da wir ja heute auch in so einem IT-Podcast sind vielleicht, was machen wir als IT da diesbezüglich, um uns entsprechend aufzustellen? Also die Frage ist nicht, ob wir wachsen werden, sondern wie schnell, wie stark. Ne? Mhm. Und deshalb schauen wir bei so Plattformen, die wir zum Beispiel im Service-Management haben, was wir nicht nur in IT haben, sondern auch zum Beispiel in HR oder im Facility-Management, dass wir die Plattform und die Prozesse, die wir da haben, dahingegen challengen, dass wir Standards setzen, dass wir Automatisierung reinbringen und dass wir jetzt über AI nochmal mehr skalieren können, um einfach mit den vorhandenen Ressourcen, sprich auch Mitarbeitern, einfach den Wachstum verkraften. Ne? Und das ist ja quasi ein Butterblumenstrauß, ne, vom Portfolio und aber auch von dem, was da ein Unternehmen jetzt aktuell schon ist. Darüber hinaus vielleicht noch mal ein anderes Beispiel, was ich gerade noch gar nicht genannt habe. Also wir sind auch, oder wir haben auch eine Spedition, ne, mit knapp 100 LKWs. So, ne, also es ist schon mehr als Bier.
Dann trifft also gar nicht so der Fall, dass man jetzt sagt, okay, Krombacher ist ausschließlich Lebensmittelbranche, sondern eben durch die verschiedenen Anbindungen eigentlich auch sehr breit auch über verschiedene Branchen aufgestellt. Aber vielleicht nichtsdestotrotz, weil du gerade auch das Thema Konsolidierung angesprochen hast, was sicherlich auch ein Trend in der Lebensmittelbranche aktuell ist, und auch KI, Plattformnutzung, Integration neuer Unternehmen, das sind ja jetzt alles Besonderheiten, die euch in IT und Informationssicherheit treiben. Gibt es da sonst noch was du darstellen würdest, was euch vor allen Dingen aus Zügen der Lebensmittelbranche gerade auch nochmal besonders beschäftigt?
Ja, gute Frage oder guter Punkt. Ja, es ist ja so generell, ne, als Lebensmittelhersteller hat man auch eine besondere gesellschaftliche Relevanz. Weil als Lebensmittelhersteller bist du ja auch mit den Produkten Teil der täglichen Versorgung. Ne? Und da ist natürlich auch eine entsprechende Verantwortung dahinter, weil Ausfälle in IT und oder Produktion natürlich nicht nur ein wirtschaftliches Risiko mit sich bringen, ne, für uns als Unternehmen, sondern natürlich dann auch zu realen Versorgungsproblemen beim Verbraucher führen können. Ne? Deshalb ist das Thema so rund um Produktion, Logistik, Qualitätssicherung und konkretes Beispiel Rückverfolgbarkeit so tief in IT und OT-Systemen verzahnt, dass das Ganze natürlich von der Informationssicherheit auch entsprechend betrachtet sein muss und eine Verfügbarkeit, eine Stabilität, schräger Resilienz und auch eine Integrität der Prozesse. Ja, das muss man einfach ganzheitlich betrachten. Ne? Und deshalb ist auch das Thema Security, vielmehr Cybersecurity, ist ja kein reines IT-Thema, ne? Sondern ein fester Bestandteil in der Betriebs- und Versorgungssicherheit von unserem Unternehmen. Ne? Und das hat sich auch extremst gewandelt in den letzten Jahren, seitdem ich da bin.
Jetzt ist ja NIS 2 endlich da.
Und genau, die einen sagen endlich.
Genau, endlich da. Und wenn man auf euch guckt, dann ist es für euch in Teilen ja gar nichts ganz Neues, weil ihr vorher schon kritisch betroffen wart und sich da mit Sicherheit auch der ein oder andere Mehrwert für euch ergeben hat. Nimm uns vielleicht da mal mit rein. Aber ja, trotzdem auch, was für Chancen gleichzeitig zusätzlich noch durch NIS 2 auch für euch entstehen.
Ja, auch ein guter Punkt, den ich immer gerne auch bespreche, weil zum Einstieg sage ich immer auch gerne, Kritis hat uns geholfen. Ne? Warum? Wir hatten einen klaren Rahmen mit 100 Punkten, 100 Anforderungen, ne, aus dem B3S für Lebensmittel oder von den BSI-Anforderungen. Das heißt, uns war, und das ist ja häufig bei Projekten nicht so, schon klar von Anfang an, welche Anforderungen gibt es denn da? Dadurch, dass das Ganze regulatorisch war, mussten wir es auch nicht diskutieren, ob wir es tun, sondern wir konnten uns direkt damit beschäftigen, wie wir es umsetzen. Ne? Und dann kannst du die Energie halt dann da reinstecken, wie du es umsetzt und nicht ob. Ne? Und die 100 Punkte musst du halt beackern und dann hörst du nicht bei 70 auf. Ne? So, das fand ich jetzt persönlich gut. Unsere oberste Maßgabe war aber auch immer, wir wollen keinen Papiertiger. Also bloß kein Bürokratiethema, ne? Weil ich glaube, das geht ja jedem von uns so, diese Bürokratiediskussion, ne, was da so aus Deutschland oder Europa kommt, führt halt dazu, dass alles, was auch teilweise inhaltlich einen guten Mehrwert liefert, ne, wie jetzt hier in dem Fall auch Kritis, findet halt erstmal eine Ablehnung. Ne? Was ist das schon wieder? Warum müssen wir das tun? Wo ist denn da der Mehrwert dahinter? Und das war für uns, wie gesagt, die oberste Maßgabe, kein Papiertiger. Wir wollen nicht nur gut im Audit aussehen, wir wollen einen spürbaren Mehrwert bei uns in der Praxis haben. Ne? Also und ich würde auch mal so sagen, das ist uns meistens gut gelungen, auch wenn das natürlich nicht von jedem so gesehen wird, ne? Weil wir diese 100 Anforderungen bringen natürlich auch viele Prozessveränderungen mit sich. Und wenn man vorher in Teilen Freestyle unterwegs war und jetzt dann einen Prozess definiert und gemanagt unterwegs ist, dann sagt der eine, das wäre jetzt ich zum Beispiel, das ist der notwendige Formalismus, damit man Dinge sauber und ordentlich macht und nichts vergisst. Mhm. Der andere sagt, boah, das ist ja hier Bürokratie pur, das hat doch vorher auch funktioniert. So, und von daher war das ist nach wie vor ein Spannungsfeld. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel, wo uns das Kritis jetzt geholfen hat, vorher, nachher. Log4j, also ich bin im Oktober 21 eingestiegen, im Dezember 21 war Log4j. So, da hatten wir noch nicht mit Kritis angefangen. Das haben wir erst quasi im Jahr 22 gestartet, weil wir uns dann registrieren mussten. Also vor dem Kritis-Projekt kein ISMS im Einsatz, kein Asset Management im Einsatz, Log4j kam und da haben wir erstmal Systemarchäologie betrieben und haben geguckt, welche Assets haben wir, welche sind betroffen. So Überschrift Know Your Assets, ne? Weil wenn du sie nicht kennst, kannst du sie nicht managen. Dann musst du erstmal gucken, was habe ich denn? Das hat viel Zeit gekostet und das bringt natürlich ein höheres Risiko auch mit sich, dass du was fängst, gerade bei so einem Zero-Date-Exploit. Ne? Und heute ist es so, gutes Asset Management mit klaren Prozessen. Wir können einfach mega schnell bewerten und priorisieren und reagieren. Und das ist ja jetzt ein schöner Mehrwert, der aus Kritis herauskam. Ne? Also so, das, ja, wie gesagt, ein schönes Beispiel dafür. Ja, jetzt darüber hinaus in Richtung NIS 2. Also die Kritis-Anforderungen sind höher als NIS 2-Anforderungen. Deshalb sind wir da total entspannt, was das jetzt angeht, von uns aus der Brauerei heraus. Aber es gibt ja auch noch andere beteiligte Unternehmen und da sehen wir jetzt schon auch gerade, ja, ähnlich wie damals bei dem Thema Kritis, so eine gewisse Zurückhaltung. Was brauchen wir davon? Was bringt uns das? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie zielführend das ist, dass man dann auf der Geschäftsführungsebene dann da den Druck ausübt. Ihr müsst da was tun, weil ihr haftet dann auch mehr. Ist immer so, ja, wenn man über Inhalte und Mehrwerte nicht motivieren kann, sondern dann über Strafen motivieren oder zwingen muss, ist immer so ein...
Ist aber auch exemplarisch, oder? Für die, also, dass man das muss oder meint zu glauben, dass man das muss, stelle ich mal beides in den Raum, kann man mit Sicherheit diskutieren, aber ist ja auch irgendwie ein exemplarisches Zeichen dafür, dass es so gekommen ist. Ne?
Ja, absolut, absolut. Ja, also von daher, ich glaube, alles, was dazu beiträgt, dass das Thema Cyber Security oder das Verständnis dafür, dass uns das alle betrifft und dass es wichtig ist, alles, was darauf einzahlt, finde ich, ist ein absoluter Mehrwert. Ich kenne den letzten Stand jetzt gar nicht, ob das jetzt auch mittlerweile die Verwaltung betrifft oder nicht. Ne? Habe ich mich irgendwann nicht mehr mit beschäftigt. Ich persönlich kann nur sagen, ich finde es total schwach, ja, wenn es dann ausgeklammert ist. Weil als Beispiel Südwestfalen-IT, die betroffen war, das führte auch bei uns in Siegen dazu, dass nichts mehr funktionierte. Ne? Und wenn man sieht, was da so der Einstiegsvektor war, dann sagt man heutzutage, ja, vielleicht sollte man auch mal vor der eigenen Tür kehren. Ne? Und konkret führte das bei mir damals dazu, mein Auto, was auf beim BMW-Händler stand, konnte halt über 6 Wochen oder was gar nicht angemeldet werden. Also da hat nichts mehr funktioniert. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, walk the talk, ne? Also auch Verwaltung und Kommunen und so weiter, dass man da dann auch sagt, dass da was passiert, weil man sieht ja schon auch, dass da explizit Angriffe drauf gefahren werden, um gesamtgesellschaftlich auch Probleme zu erzeugen, ja. Und ja, Punkt. Schwierig. Also philosophisch könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Lass mal lieber andere Sachen besprechen.
Definitiv. Ja. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen ein Praxisbeispiel gebracht, auch mit dem Thema Asset Management, Nachverfolgbarkeit von Zero Days. Wir kennen ja jetzt alle, dass es ein sehr schmaler Grat zwischen Papiertiger und dann Mehrwert in der Praxis ist. Würdest du sagen, dass gerade durch solche Beispiele, die euch dann auch befähigen, Resilienz dann auch zu spüren, dass das gerade die Gründe sind, wie man vom Papiertiger hin zur Praxis und auch zur gelebten Praxis und daraus resultierenden Mehrwerten kommt?
Ja, also absolut. Die Mehrwerte kommen quasi über die gelebten Prozesse in der Praxis, das ist jetzt auch so allgemein formuliert, das ist auf jeden Fall ein schmaler Grat. Ne? Ja. Wir haben es ich habe es gerade eben gesagt, ne, wir hatten ungefähr 1,5, 1,75 Jahre, um 100 Punkte abzuarbeiten. Und ganz ehrlich bin ich an der Stelle auch, wir haben dann viele Dinge diskutiert und implementiert, also auch hier Prozesse, Inhalte dokumentiert. Und wir haben jetzt im zweiten Zyklus und wir sind ja jetzt im März mit dem Re-Audit dran, haben wir quasi den PDCA-Zyklus angesetzt und ganz viel nochmal überarbeitet und weggeworfen, weil wir einfach festgestellt haben, das ist too much, was wir damals gemacht haben. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, ne? Aber wenn man so eine Hauruck-Aktion mit 100 Anforderungen hat, ist das auch selbstverständlich, klar, dass das an der einen oder anderen Stelle einfach mal ein Papiertiger dann wird und nicht in den Prozessen so angekommen ist. Unser Anspruch ist, und deshalb verproben wir da nach wie vor kontinuierlich immer, alle Themen, die wir implementiert haben, die Prozesse müssen im Ernstfall einfach funktionieren. Ne? Beispiel Notfallplan. Ne? Also Notfallplan, den keiner kennt, bringt keinen Mehrwert. Ja. Ne? egal ob er vollständig dokumentiert ist und in der Schublade liegt. Ja. Und ein Beispiel am Anfang, wo ich gekommen bin, haben wir auch quasi auch da 10-mal so rund um Krisenübungen gemacht mit dem bestehenden Notfallhandbuch. Ja, da waren da, ich weiß nicht, wie viele Szenarien drin. Ne? Saßen wir in der Krisenübung, ich habe mir die Szenarien angeguckt und habe gedacht, Mist, das Szenario, was wir jetzt hier gefühlt haben, da passt ja keins aus dem Notfallhandbuch dazu. Ne? Dann sitzt du da und denkst so, okay, was machen wir denn jetzt? Ja. Mittlerweile sind wir, die haben wir alle rausgeschmissen, die Szenarien. Und unser Ansatz ist eher, wir müssen die Organisation und die Menschen befähigen, auf jegliche Situation reagieren zu können. Mhm. So ähnlich wie bei der Feuerwehr. Ne? Also jeder Brand ist anders. Und in dem Fall ist es einfach so, dass wir wenige bewusste, klare Abläufe definiert haben. Die üben wir auch regelmäßig. Das ist so ein bisschen wie, ja, ich sage jetzt mal, freiwillige Feuerwehr, die auch regelmäßig mal einen Brand löscht oder so. Ne? Ja. Und dass das Ganze dann auch geübt ist. Ja, lieber pragmatisch und wirksam als perfekt beschrieben, was dann nachher dann doch nicht so zur Anwendung kommt. Ne? Im Ende ist uns wichtig, dass es ja, dass wir jetzt nicht im Audit extrem glänzen können, aufgrund, weil wir alles super mega toll dokumentiert haben, sondern so eine Reaktionsfähigkeit, wenn es wirklich drauf ankommt. Ne? Mhm. Ich bin aber auch total dankbar, dass wir Auditoren haben, die so aus der Praxis kommen und nicht eher auf das Papier und auf die Dokumente gucken. Also es ist schon alles richtig und sauber und ordentlich, ne? Aber die Gespräche, die wir da haben, da merkt man schon, dass es gute Menschen aus der Praxis sind. Und von daher, ja, war das für mich auch so eine Lernkurve, ne? Am Anfang eher so Papier und dann sitzt du da und stellst halt fest, ja, lass mal ein bisschen weniger machen und dann lieber üben. Hm.
Das, ja. Ich finde das ein tolles Beispiel, weil das zeigt eigentlich so ein bisschen den Verlauf der letzten Jahre, die, glaube ich, ja, fast alle Unternehmen irgendwie gegangen sind, wenn man mal so bei euch jetzt vielleicht ein bisschen früher durch Kritis, aber wenn man bei anderen Unternehmen vielleicht mal ein bisschen zurückguckt, so vor 2-3 Jahren, waren alle ganz heiß dahinter, sich detaillierte Notfallpläne, Wiederanlaufpläne zu schreiben. Und das war der heiße Scheiß, um resilienter zu werden. Ich würde sagen, wenn man heute jemanden fragt, dann sagen erstmal alle, ja, ich habe da was. Ne? Also fast alle haben sich damit irgendwie mal auseinandergesetzt. Und jetzt kommt so diese zweite Phase hinterher. Das merken wir auch mega in unserem Beratungsteam. Es geht viel, viel seltener darum, zeigt mir mal, wie man Notfallmanagement richtig macht, sondern es geht viel, viel mehr darum, Planspiele zu machen, auch mal in so ein Red Teaming zu kommen, das zu überprüfen und so wie eine Feuerwehr auch. Es ist zwar immer anders, aber trotzdem machen die auch ihre Übung, zu bewerten, ist das eigentlich sauber und sinnvoll, was ich mir da mal überlegt habe und wie kann ich auch vor allen Dingen in so ein Krisenszenario mal reinkommen und gucken, wie sich alle verhalten und dass wir als Team daraus lernen. Und es ist ein spannendes Thema. Ich meine, ihr lernt es oder habt es durch Kritis ein paar Jahre eher gelernt als andere und andere lernen es halt quasi jetzt.
Ja. Also sehr cool. Ja, an der Stelle muss man dann auch sagen, dass das ja, uns schon geholfen hat. Ne? Also, dass wir quasi aufgrund der Absatzmenge an dem Punkt waren, wir hätten das sicherlich noch ein Jahr schieben können, ne? Aber wir haben damals auch, wo die Gasmangellage eventuell quasi hätte kommen können, und auch bei der Ersatzteilbeschaffung war es dann so, dass wir durch Kritis Mehrwerte gehabt hätten, sodass wir uns dann die Karten gelegt haben und gesagt haben, okay, in einem Jahr müssen wir es eh tun, dann lass uns das jetzt machen. Also da auch wieder chancenorientiert reingestartet und dann das Thema angegangen. Ja, und jetzt ja, sind wir froh, ja, bei den ganzen Einschlägen, die man dann auch im Netzwerk hat, bei den Unternehmen, wo man mit zusammenarbeitet, als Beispiel, oder mit den Angriffen, die auf unser Unternehmen auch gefahren werden, da sind wir einfach froh, dass wir uns einfach schon ein Jahr früher damit beschäftigt haben. Ja.
Kurze Werbung.
Ihr habt es gerade gehört, NIS 2 ist die neue EU-Cybersecurity-Richtlinie, die gerade richtig Wellen schlägt. Unternehmen müssen ihre Sicherheitsmaßnahmen jetzt deutlich hochfahren, aber der Spagat zwischen Compliance auf dem Papier und gelebter Security verdammt schmal.
Und genau da setzt das Tech-Risk-Team von EY an. Die bringen es zwei Pflichten in die Realität. Und zwar mit wirksamen Governance-Prozessen, technischen Kontrollen und Meldepflichten, die funktionieren. Und sorgen dafür, dass aus einem Papiertiger echte Säbelzahn-Security wird. Besonders im Kritis-Umfeld, wo es wirklich drauf ankommt.
Wenn ihr ein Team sucht, das direkt an der Schnittstelle zwischen Cybersecurity, Regulierung und Business-Realität arbeitet und ihr eure IT-Expertise bei Projekten mit echtem Impact einsetzen wollt, EY sucht genau euch.
Alle offenen Stellen findet ihr auf ey.com/karriere.
Das war's auch schon wieder mit der Werbung.
Wie habt ihr so diese Relevanz für das Thema Informationssicherheit und vielleicht dann auch den initialen Druck dann der Regulatorik, der dann mit Kritis einhergegangen ist, intern kommuniziert? Und ich glaube, du hattest uns mal gesagt, diesen Ausdruck Kritis, den habt ihr bewusst aus Gründen nicht intern verwendet.
Ja, absolut. Ich merke schon, da hole ich auch wieder ein bisschen tiefer Luft. Ja. Da kommen so die, da kommt wieder ein bisschen was hoch. Also grundsätzlich haben wir uns vorher auch mit dem Thema Security und IT-Security auch schon umfassend beschäftigt. Ne? Dann haben wir, hatte ich ja gerade schon erzählt, warum haben wir uns mit dem Thema Kritis auseinandergesetzt, weil wir es auf der anderen Seite mussten, haben es aber vorgezogen. Und Kritis, wie viele andere regulatorische Themen, wird ja häufig jetzt mit Bürokratie gleichgesetzt. Ne? Und Bürokratie, davon haben wir alle mehr als genug. Und von daher waren wir da eher so ein bisschen zurückhaltender. Ne? Es gab bei uns in der Vergangenheit auch häufiger mal so den Spruch, verkaufen wir dadurch eine Kiste Bier mehr. Ja? Und das ist natürlich bei so regulatorischen und Security-Themen, verkauft man erstmal nicht mehr, ja, aber dann vielleicht langfristiger, ja, weil man einen Einschlag halt nicht bekommen hat. Ne?
Oder ansonsten
so, wir sind das Thema am Anfang ganz bewusst pragmatisch angegangen und haben es sprichwörtlich erstmal im Keller vorangetrieben, haben Inhalte geschaffen, haben Strukturen aufgebaut und haben Mehrwerte dadurch erzeugt, dass wir halt bei einem Security-Incident als Beispiel einfach, ja, da die, also es gab vorher auch schon Security-Incident-Prozess, jetzt nicht falsch verstehen, ne? Aber er war dann manchmal vielleicht ein bisschen Freestyle, hat auch gut funktioniert, aber jetzt ist das halt einfach nochmal eine andere Nummer, ja, vom Reifegrad. Also wir hätten uns mehr gewünscht an Kommunikation ins Unternehmen rein. Da hat das Projektteam auch das ein oder andere Mal gesagt, ja Mensch, wir waren ja so viele wichtige Dinge, aber wir werden gar nicht erwähnt, ja, auch nicht in der Betriebsversammlung oder wenn es jetzt in einem Führungskreis darum ging, was sind die relevantesten Projekte, da haben wir erst so ein bisschen gelitten auch, inklusive mir, obwohl wir einen tollen Support von unserem CFO und von einem technischen Geschäftsführer hatten. Dann haben wir aber, nachdem wir die Werte geschaffen hatten, uns parallel mit dem Thema Awareness beschäftigt, um dann zu zeigen, welche Mehrwerte über das Thema kommen, ne, bezogen auf Stabilität und Handlungsfähigkeit auch des Unternehmens. Und da hat sich die Wahrnehmung, ich würde sagen, in großen Teilen, ne, also es gibt immer noch Kritiker, ne, die sagen hier Bürokratie, ja, aber das Thema Informationssicherheit ist heute kein notwendiges Übel mehr und kein reines IT-Thema, sondern es wird aktiv vom Management inklusive dem Inhaber supported, mitgetragen, gemeinsame Awareness-Veranstaltungen auch schon gemacht mit dem Inhaber und fast alle Führungskräfte unterstützen da wirklich extremst bei. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Wie gesagt, ich hätte es mir am Anfang kommunikativ noch ein bisschen anders gewünscht, aber jetzt, ich darf mich nicht beschweren. Tippitoppi.
Wie kriegt man genau das denn hin, so aus dem Keller, so wie du es mal gesagt hast, aus seiner Bubble heraus, wenn man so ein Thema bearbeitet, Strukturen schafft, das in die Breite, in so eine Kultur zu bringen, auch gerade über die Führungskräfte vielleicht in die Masse zu bringen. Wie kriegt man das hin und wie habt ihr da irgendwie Wirkung geschaffen?
Ja, also das hat sich in den letzten 15 Monaten komplett gewandelt. Vor circa 15 Monaten waren wir bei einer Führungskräftetagung. Da hatte ich das erste Mal einen Slot zum Thema IT-Security, so hieß es damals noch. Ja. Und da hatten wir jemanden, mit dem wir vorher Red Teaming gemacht haben, mit mir gemeinsam auf der Bühne. Damals wurde es, wie gesagt, noch quasi als reines IT-Thema eingestuft, ja. Und IT-Security gleich, die IT macht das schon, damit habe ich nichts zu tun. Ja. Und damals haben wir quasi den Aufschlag dafür gesetzt, um das Thema dann im letzten Jahr massiv durch Awareness-Maßnahmen zu verändern. Cyber-Security und Cyber-Awareness ist mittlerweile auch die Überschrift. Und das betrifft ja nicht nur Systeme, sondern Prozesse, Verhalten, Mindset, in der Organisation und das haben wir echt total gewandelt. Und wir haben ja gleich, glaube ich, auch nochmal eine Frage, wo wir auf das Thema Pentesting oder Wet Teaming und so weiter eingehen. Da können wir dann gleich gerne nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also heute ist es wirklich breit verankert auf der Führungsebene. Und darüber haben wir jetzt auch, ja, also kulturelle Veränderung ist so ein Riesenausdruck, ja. Also was das Thema Cyber Awareness angeht, haben wir es da top-down auf jeden Fall geschafft, es sukzessive auch in die Köpfe auch der Mitarbeiter zu bekommen. Und mittlerweile werden wir zu Veranstaltungen jetzt zum Beispiel vom Außendienst oder im Bereich Marketing aktiv eingeladen, um oder auch hier unser Service-Team, die Telefonate annehmen, um mit denen über konkrete mögliche Angriffsszenarien zu sprechen. Also das ist die Arbeit, die dann danach entsteht, ist auch immer schön. Also mittlerweile sage ich auch immer gerne, Awareness macht Arbeit, ja, sowohl technisch als auch organisatorisch. Aber das, da nehmen wir uns total gerne die Zeit und gehen mit den Fachbereichen in den Dialog, weil wir darüber insgesamt die Resilienz, sei es jetzt bei E-Mails, ja, was so reinkommt und Klickraten verbessern, als auch bei neuen Softwareprodukten, die wir einführen, ne, dass es selbstverständlich ist, dass wir in so einem Security-by-Design-Ansatz eher denken. Das ist ja ganz vielschichtig. Ne? Oder wenn, keine Ahnung, USB-Stick, der auf dem Parkplatz liegt, so die ganz bodenständigen Themen, die eventuell auch ein Angriff sein könnten. Ja? Das, ich glaube, das funktioniert ganz gut mittlerweile.
Das klingt ja auf jeden Fall stark danach, dass ihr diesen Wandel hinbekommen habt, und das ist ja schon sehr, sehr lobenswert, wenn gerade auch dann Abteilungen auf die IT, IT-Security, Informationssicherheitsabteilung, wie auch immer, zugehen und das einfordern, dann hat man einen sehr, sehr großen Schritt geschafft, meiner Meinung nach, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, auf dieser Führungskräftetagung, da ging es dann auch mal um Red Teaming, da wurde da mal vielleicht auch mal ein bisschen aufgefahren aus dem Bereich Informationssicherheit und was kann da draußen so passieren. Nimm uns doch jetzt nochmal mit, welchen strategischen Ansatz ihr eben auch hinter diesen Pentesting-Engagement setzt. Und für mich klingt das auch so, dass das ein Punkt einer Roadmap war, dass das bewusst dafür ausgewählt wurde. Das heißt, sicherlich habt ihr da auch eine Relevanz der verschiedenen Pentesting-Dimensionen, die ihr immer mal wieder anwendet, um gerade Awareness zu schaffen, aber natürlich auch Lücken aufzuzeigen, die dann in Zukunft auch noch verbessert werden können.
Ja, genau. Also ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich komme eher so aus der Prozessecke. Deshalb war das für mich auch so ein Weg in das Thema Pentesting und was gibt es da alles, ne? Mit Purple Assessment und Red Teaming und Physical auch noch mit dabei, ja. Also das klassische Pentesting, das war so zum Einstieg, ne? Pentestbox ins Netz und dann einfach gucken, welche Schwachstellen, was kann da ausgenutzt werden. Mittlerweile sind wir da sehr, sehr anders unterwegs, also deutlich breiter, weil wir nicht nur auf Technik gucken, sondern auch auf Mitarbeiter, Menschen und Prozesse. Letztes Jahr, und das hat uns auch mega geholfen, hatten wir mehrere Physicals. Das Schöne an den Physicals ist ja auch, dass du auf der einen Seite natürlich aufgezeigt bekommst, wo sind die eventuellen Einstiegstore, aber auf der anderen Seite hat man auch tolle Bilder, die man dann nachher für die Awareness-Maßnahmen verwenden kann. Also wenn das Bild von dem Büro oder das Bild von dem Notebook, wo dann das Passwort dran klebt, ja, genutzt wird für Awareness, dann ist das halt einfach greifbarer, als wenn es jetzt irgendwie so theoretisch ist, ne? Deshalb im letzten Jahr ganz, ganz intensiv das Thema Physical kombiniert mit Social Engineering und dann auch eine richtig, richtig gute Phishing-Kampagnen, weil uns wichtig war, ja, zu sehen, wie reagiert auch die Organisation, ne? Also beim Thema Zutritt als Beispiel, mit dem Thema Keile unter den Türen, aber auf der anderen Seite, wie reagiert die Organisation, wenn jetzt dann ein Security-Incident gemeldet wird? Ja? Also das war für uns dann auch eine Verprobung. Natürlich auch technisch, kommt ja immer mit so bei so einem Ansatz, finde ich es auch immer schade oder bitter, ja, wenn man dann Themen aufgezeigt bekommt, die dann technischer Natur sind. Aber wir sind natürlich auch nicht perfekt, ja, gar nicht. Ich bin dankbar, wenn wir es aufgezeigt bekommen durch Friendly Hacker, ja, da können wir es abstellen. Das ist mir viel, viel lieber, als wenn die dann, ja, jemand, der es böswillig mit uns meint, die Dinge aufgreift. Ja, mittlerweile so eine Pentest-Box haben wir bei uns im Netz, ja, dauerhaft. Mhm. Wir härten Systeme und dann lassen wir wieder Pentest quasi selbstständig gegenlaufen, um zu gucken, ob die Maßnahmen dann auch ziehen. Ne? Also da sind wir ganz, ganz anders unterwegs, als wir das noch zum Einstieg waren. Ja, und ein anderes Beispiel noch bezogen auf das Thema Pentesting oder Red Teaming ist natürlich auch hier SOC 7. Das gab es ja am Anfang auch noch nicht, wo ich da war. Dass man dann auch wirklich verprobt, auch unangemeldet, was ist denn, also wie gut funktionieren jetzt die Prozesse und was sind so die möglichen Einstiegsvektoren? Also ja, also jetzt keine runtergeschriebene Roadmap, aber wir sind uns im Team einig, auch was wir jetzt da in diesem Jahr machen. Sicherlich ein bisschen weniger Physical dieses Jahr, weil das war letztes Jahr schon sehr, sehr intensivst. Genau. Ja. Ja, total spannend. Also uns letzter Satz dazu, uns geht es auch nicht darum, wenn jetzt jemand auf so eine Phishing-E-Mail geklickt hat, den dann nachher in die Ecke zu stellen, ne, und zu sagen, du hast hier einen Fehler gemacht, sondern vielmehr in die Richtung zu kommen, dass man sagt, Fehlerkultur ist okay, lieber drüber sprechen und melden, ne, und das auch verallgemeinern. Ja, wie kam es dazu? Ne? Also da hatten wir zum Beispiel auch eine Veranstaltung, wo dann jemand, der quasi drauf reingefallen ist, auf so eine Phishing-E-Mail sich auch mit nach vorne gestellt hat und gesagt hat, ja, ich habe das halt hier so nebenher gemacht, kennt ja jeder von uns, ne? Also jetzt in einem Teams-Meeting, irgendwas anderes, dann quasi eine E-Mail beantworten, noch schnell, ne, und dass man da dann auch sensibilisiert, dass man das halt genauso nicht tun sollte. Ne? E-Mail von jemand Fremden als Beispiel, die ja dann auch markiert ist, dass man da einfach nochmal ein bisschen genauer hinguckt, bevor man da irgendeine Datei öffnet, ja. Auch da, wie gesagt, um Awareness zu schaffen.
Spannend, wie ihr den Pentest-Weg beschritten habt. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch über Pentest gesprochen, oder in der vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, und haben so ganz kurz darüber diskutiert, wie häufig sollte man sowas eigentlich machen. Jetzt hat ein Pentest ja, wie wir gemerkt haben, unterschiedliche Dimensionen, haben wir beim letzten Mal auch diskutiert, von Physical, extern, intern, Red Teaming, schieß mich tot. Aber wenn du mal so eine, sag mal, eine Häufigkeit festlegen müsstest hinter diesen manchmal dehnbaren Begriff von Regulatorik, wo dann regelmäßig drinsteht, was wäre das?
Also die Pentest-Box, die wir bei uns im Netzen haben, die wird mindestens einmal im Quartal laufen gelassen. Also immer, wenn wir sagen, wir haben jetzt was abgestellt, das ist eher so ein kontinuierlicher Prozess. Dann gibt es immer wieder individuell getriebene Themen, wie jetzt, ich sage jetzt mal Abnahme 7 SOC. Ja, das ist natürlich immer ein Thema. Oder wenn man mal was Individuelles machen will bezüglich bestimmter Systeme. Ja, also ich würde sagen, wir machen so ein bis drei pro Jahr, also mindestens einmal umfassend. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr hatten wir 4 oder 5 Physicals gepaart mit Social. Also wirklich, letztes Jahr war sehr, sehr breit, weil wir natürlich auch alle verschiedenen Standorte mit auf diese Awareness-Reise nehmen wollten. Ne? Und wenn man dann Bilder zeigt von dem einen Standort an dem anderen, dann ist es wieder... Ja, das ist ja der andere Standort. Ne? Also letztes Jahr haben wir es, ich will nicht sagen übertrieben, aber gut gemeint. Und da arbeiten wir jetzt auch noch viele Punkte ab. Ja? Also nicht viele, nicht, dass man es falsch versteht, ja, dass wir da so viel zu tun haben, aber man will ja immer besser werden und kann auch immer besser werden. So, ja. In diesem Jahr haben wir ja so 1 bis 3 Themen geplant. Sowohl also angemeldet als auch unangemeldet. Ja.
Ich glaube, ein Pentest, wo nichts bei rauskommt, entweder waren die Pentester nicht gut und unzufrieden ist man am Ende des Tages auch. Also da steht immer irgendwas auf dem Blatt Papier. Es wäre auch komisch, wenn nicht. Und es ist ein, sag ich mal, eine gute Beschreibung nochmal für dieses, was wir beim letzten Mal auch diskutiert haben, mit regelmäßig, was wir aus der Regulatorik dann häufig kennen. Und gibt einem vielleicht auch mal so einen guten Anhaltspunkt, was man natürlich regelmäßig automatisiert machen sollte, was man vielleicht in Richtung, anlassbezogen machen sollte und was man sonst ganz grundsätzlich auch jedes Jahr mal verpacken muss. Und da gerade auch diese Roadmap, das Spannende, ne, dass man jetzt vielleicht auch nicht jedes Jahr den Physical macht, sondern unterschiedliche Perspektiven mit einbaut. Und ich glaube, das ist das Spannende und das ist genau das, was du gesagt hast, in diese Phase zu kommen, Dinge zu hinterfragen, zu überprüfen, Ist ja genau das Gleiche wie mit einer Notfallübung, zu gucken, genau, dass man sich verbessert am Ende des Tages.
Genau, da vielleicht noch, das war genau auch das Feedback von einem Standortverantwortlichen, wo wir dann ganz am Ende, ne, Ergebnispräsentation, auch die Frage kommt, ja, wie häufig machen wir das denn jetzt, ne? Und ich war dann so gedanklich bei, ja, alle 2 Jahre oder so, ne, also bezogen auf den Physical oder das Physical. Ja, und da kam der Wunsch von dem Standort, boah, nee, das hätten wir gerne jedes Jahr. Also von daher, ja, freut man sich darüber dann auch. Muss man dann nachher gucken, dass man sich insgesamt nicht überfordert, ja, wenn man das jährlich überall macht. Aber ja, ist mir ja so rum lieber, absolut, dass man es kanalisiert und managt, als dass wir irgendjemanden davon überzeugen müssen, dass das notwendig ist. Ja, das, also wie gesagt, über das Niveau sind wir deutlich hinaus mittlerweile. Und das ist ja dann auch schön.
Das ist gut, weil dann arbeitet man nachher auch an den Maßnahmen, wenn man dahinter steht. Das ist sicher das Richtige. Lass uns zum finalen Ausblick kommen. Und da ist ein Thema natürlich nach wie vor in aller Munde. Überall sprechen wir über AI und AI Security. Und da wollen wir dich natürlich auch fragen, wie sich aus deiner Sicht die Bedrohungslage in dem Zuge verändert, vielleicht auch speziell durch erhöhte Angriffsflächen, die man natürlich durch verschiedene Systeme irgendwo hat, und wie man trotzdem auch gerade wieder in dieser Kulturthematik, wie man einen Trade-off findet zwischen vielleicht Einschränkungen, Gefahren, aber auch am Ende des Tages Möglichkeiten und Innovationen, das Ganze wertvoll für ein Unternehmen zu nutzen, weil ich glaube, verstecken muss man sich nicht vor dem Thema.
Ja. Ja, also die spannendste Frage zum Ende. Ich habe ja eben gesagt, ich habe ja irgendwann mal studiert, damals war es Wirtschaftsinformatik, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Und jetzt in der Ära AI ist es so das erste Mal, dass ich bezogen auf Technik, es schlagen so 2 Herzen in meiner Brust. Ne? Auf der einen Seite finde ich das Wahnsinn, was da so alles möglich ist. Ne? Auf der anderen Seite finde ich es auch teilweise schon so ein bisschen beängstigend, was da so alles möglich ist. Ne? Das gerade bei dem Thema AI, das ist ja, also das ist schon Wahnsinn. Ne? Also es vergrößert extrem die Angriffsfläche. Ich meine, wir sind bisher eher sehr traditionell und on-premise unterwegs gewesen. Ne? So, und AI, außer wenn man selbst Infrastruktur aufbaut, ja, findet ja quasi immer in der Cloud statt. Ne? Also das heißt, da ist dann auch ein Wandel für uns, technisch wie organisatorisch. Und gleichzeitig wollen wir ja auch aktiv, dass unsere Mitarbeiter AI-Tools nutzen. Ne? Jetzt sind die niederschwellig, die werden dann auch genutzt. Das ist, ich hatte gerade diese Woche noch das Thema, gerade gestern kam das Thema Cloudbot, Moldbot, muss man ja schon gucken, dass man bei den Namen auch hinterherkommt, ne? Also diese AI-Agents und Assistenten, die da kommen, was da prozessual und automatisierungstechnisch alles läuft, ja, finde ich also wirklich extrem spannend. Und gleichzeitig habe ich dann auch den Hinweis und den Link natürlich bekommen, wie man diese frei zugänglichen Moldbots dann auch direkt schon wieder hacken kann, ja. Also ich wäre jetzt persönlich noch nicht an dem Punkt, dass ich meine Kreditkartendaten irgendwo in einem nicht gehärteten System irgendwo ablegen würde, ja, damit dann eine Reise für mich gebucht werden kann. Fände ich natürlich toll, wenn ich mich selber nicht drum kümmern müsste, ne? Aber ja, also da fehlt mir, da bin ich dann doch ein bisschen zurückhaltender, sagen wir mal so. Aber das ist jetzt mein persönliches Thema. Wir als Unternehmen sind dahingehend auf der einen Seite, fördern wir das, ne? Diese AI-Initiativen und Themen, und es findet auch in vielen Bereichen im Unternehmen statt. Also wir geben den Raum und versuchen aber gleichzeitig nah an den Usern dran zu sein, um Security parallel mit zu denken und mit aufzubauen. Ne? Es fühlt sich so ein bisschen an wie Flöhehüten. Wir hatten jetzt vor kurzem noch eine Veranstaltung, Security Community, haben wir einberufen aus der IT heraus und haben da mit den, ich sage jetzt mal, den Keyplayern im Unternehmen in der ersten Runde jetzt dann auch mal definiert, okay, wie wollen wir uns denn da austauschen, weil, ne, also findet halt auch viel außerhalb der IT statt und das ist auch gut so, aber dass man gleichzeitig ganzheitlich drauf schaut, also dass man nicht nur den inhaltlichen Mehrwert sieht, sondern dass man gleichzeitig auch immer im Kopf hat, jeder Einzelne, der da unterwegs ist, finde ich jetzt gut, möchte ich auch nutzen, aber gleichzeitig so im Security-by-Design-Ansatz von Anfang an mit drauf gucken. Ne? Ja, das wird uns in den nächsten Jahren echt intensivst beschäftigen, das Thema. Ne? Ich freue mich aber trotzdem drauf. Also die positiven Dinge überwiegen da absolut. Ich meine, ich habe auch von IT-Leiter-Kollegen gehört, ja, alles, was nicht bekannt ist, wird weggeblockt. Ja, da fahren wir eher so in den Ansatz, wir sind am Anfang offen und sind im Dialog, weil wir wollen ja supporten und Business unterstützen. Ne? Ganz zum Einstieg hatten wir ja das Thema, wir wollen einen aktiven Beitrag an der Wertschöpfung liefern. Also von daher ist das eher so unser Ansatz. Bisschen allgemeiner formuliert jetzt an der Stelle.
Ich glaube, am Ende des Tages braucht man das auch für eine funktionierende Kultur, dass man nicht ein Verhinderer von neuen Dingen ist und vielleicht so ein Charakter sich irgendwie auferlegt, wie, weiß ich nicht, vor 8, 9, 10 Jahren, wo man gesagt hat, hier kommt nur Software, wird nur genutzt, die wir whitelisten und sonst ist alles verboten und wir schwingen hier die Regelkeule. Ich glaube, dann man gewinnt vielleicht ganz, ganz viel Regulierung seiner Nutzer, aber verliert ganz, ganz viel Akzeptanz und natürlich auch gerade diese Kulturen, die man an anderer Stelle braucht, weil auch da kann eine Mail irgendwo durchrutschen und. Ja. Und macht sich Probleme auf, die man vielleicht auch anders begegnen kann, in Community miteinander sprechen kann. Deswegen finde ich's einen guten Impuls, genauso wie die anderen Impulse auch, die du uns in dieser Folge gebracht hast. Also vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht noch ein Satz da an der Stelle. So aus der Erfahrung heraus, Schatten-IT wird dann größer, wenn du Regulatorik auch hochziehst. Ne? Also dann der Mitarbeiter findet schon oder die Mitarbeiterin findet dann schon einen Weg drumherum, sei es mit eigener Hardware oder sonst was, wo dann Daten eventuell auch abfließen, was alles natürlich nicht in Ordnung ist. Ne? Aber ja, so, das passiert dann halt. Ne? Und deshalb ist das eher so ein Hand in Hand gemeinsam. Und gerade bei dem Thema Moldboard hatte ich jetzt haben wir heute Morgen auch noch zugeschrieben, wie wir uns dem Thema dann gemeinsam auch mit denen, die an den Themen schon dran sind aus dem Fachbereich, dann auch stellen können, ja, dass wir von Anfang an damit drauf gucken und dann, ja, das ist so eher der Ansatz, kooperativ auf Augenhöhe und offen drüber sprechen gemeinsam, als jetzt hier die Regulatorikkeule. Auch wie gesagt, wenn es manchmal so wahrgenommen wird von dem einen oder anderen, ja, ist es aber
nicht so. Gehört auch dazu. Ja. Man wird auch da nicht immer alle kriegen, so ehrlich muss man auch sein, aber es geht ja ums große Ganze. Und das, da nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich finde es immer super, wenn wir Personen aus dem wahren Leben, aus der Realität, aus den Unternehmen hier haben, die berichten und ein paar Impulse geben, weil ich glaube, da können wir alle ganz, ganz viel von lernen und mitnehmen. Ich denke schon, dass der ein oder andere sich vielleicht den ein oder anderen Impuls mitnimmt und übertragen kann. Also vielen, vielen Dank dafür. Und die letzten Worte in unserem Podcast hat wie immer Marcel.
Das bleibt auch in diesem Jahr so, ne? Aber sagst du sonst auch immer.
Sowas von.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass auch alle wissen, dass wir hier so eine Stabilität haben, ne? Also gerade mit dem KI-Thema, wir müssen uns ja noch ein Jahresmotto überlegen und ich bin immer so ein bisschen drauf und dran. Was könnte das sein? Ich glaube, da spielt KI eine riesengroße Rolle. Was ich jetzt auch zum Jahresauftakt auch nochmal gesehen habe, was halt immer mehr wird, sind natürlich auch Angriffe, da die Benutzerinnen und Benutzer immer mehr auch mit KI arbeiten, sei es jetzt vielleicht im Microsoft Cosmos, weil der Copilot zur Verfügung gestellt wird, sei es, weil privat vielleicht eines der prominenteren Beispiele, Perplexity, ChatGPT, was auch immer, Gemini, genutzt wird, dass ja auch immer mehr dahin geht, dass dieses Phishing nicht darauf abzielt, Credentials direkt zu bekommen, sondern sogar über diese LLMs Daten auszuleiten, was ja so ein neuer Abfluss von Möglichkeit im Sinne von Datenabfluss darstellt. Und da zahlt sich, glaube ich, besonders aus, wenn man als Unternehmen schon eine gewisse Kultur für Awareness geprägt hat. Weil dann ist diese Transferleistung hin zum Benutzer hinzugehen und zu sagen, hey, wir verbieten das nicht direkt, weil wir verbieten ja auch nicht E-Mail, nur weil es Phishing gibt. Wir verbieten ja nicht deswegen das Medium, sondern wir gehen ja ganz bewusst mit einer Schulung rein und sagen, okay, so kannst du es sicher verwenden. Und dann ist diese Transferleistung hin auch das gleiche für die KI zu machen und zu sagen, hey, das sind die Risiken hinter LLMs. Ja, sie sind Agenten, die uns in der Effizienz steigern, aber bitte hab im Hinterkopf, das und das ist gerade das Thema. So gehe ich mit sensiblen Daten um. Wie Christian sagt, wem gebe ich meine Kreditkarteninformationen mit und wo behalte ich vielleicht noch die Kontrolle über meine persönlichen Information. Da zahlt es sich aus, wenn ich das schon habe im Unternehmen. Und wenn ich bis jetzt mich mit Awareness noch gar nicht beschäftigt habe und ich hoffe, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil da draußen, dann werde ich jetzt überrollt mit noch einem weiteren Themenfeld und habe es immer schwieriger, das irgendwann auch mal aus der Geschäftsführung, aus der IT oder wo auch immer das dann gesteuert wird, dann auch einzufangen, weil auf einmal dieses Themengebiet immer, immer weiter wird. Das ist so, glaube ich, das, was ich da jetzt nochmal so beitragen kann, weil ja, jetzt ist die Zeit reif, sich auch mit Awareness im Bereich KI zu beschäftigen, um, so wie ihr auch in dem Bereich, natürlich auch am Ende nicht nur Einschränkungen voranzuführt, sondern eben auch Innovationen fördert, weil das hat das Thema nun mal auf sich und es hat immer Für- und Widerseiten, aber gerade die positiven Aspekte werden, glaube ich, langfristig überwiegen und werden sich später auch in den einzelnen Branchen und den Unternehmen als Gamechanger herausstellen. Ich sage das auch, habe ich, glaube ich, dieses Jahr schon dreimal benutzt, diesen Satz. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das trifft, glaube ich, auch sehr, sehr stark auf diesen Punkt zu. Ja, und das sind meine warmen Worte zum Ende. Ohne, dass ich das jetzt alles schwarz malen möchte, aber ich glaube, das ist das, was wir nochmal mitgeben können in dem Kontext. Und vielen Dank, Christian, dass du auch so offen mit uns über die Themen gesprochen hast, dass wir auch verstanden haben, was sonst noch hinter Krombacher steht. Und ja, wir wünschen dir einen wunderschönen Jahresstart. Danke, dass du dabei warst und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.